Daten als Entgelt beschreibt ein Geschäftsmodell, in dem eine digitale Dienstleistung oder eine sonstige Leistung erbracht wird und der oder die EndnutzerIn im Gegenzug in die Bearbeitung von Personendaten einwilligt. Die Bereitstellung dieser Daten wird als Gegenleistung und damit als Bezahlung angesehen. Im alltäglichen Leben sind zahlreiche Beispiele dieses Geschäftsmodells zu finden. Zu denken ist zum Beispiel an soziale Medien, E-Mail-Programme, Suchmaschinen, aber auch Spiele wie Pokémon Go oder Nachrichtenportale. Dazu zählen aber auch Kundenkarten, welche das Sammeln von Punkten, Vergünstigungen oder Ähnliches anbieten. Als Gegenleistung darf der oder die AnbieterIn das Einkaufsverhalten und andere Personendaten bearbeiten und für eigene Zwecke verwenden. BenutzerInnen nutzen diese Services ohne zu bezahlen und die Personendaten werden kommerzialisiert. Dies illustriert den wirtschaftlichen Wert von Daten im Geschäftsverkehr, aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der wir mit unseren Daten sozusagen bezahlen. Daten haben ein großes ökonomisches Potenzial.
Das Konzept Daten als Entgelt wirft einige interessante Fragestellungen auf, denn wir heute mit M-Law Rechtsanwalt Michael Toneati auf den Grund gehen möchten. Michael Toneati hat Rechtswissenschaften an der Universität Bern studiert und mit einem Master of Law abgeschlossen. Nach Erwerb des bernischen Anwaltspatents im Jahr 2022 war Michael Toneati als Anwalt tätig, bevor er zurück an die Universität wechselte. Er ist wissenschaftlicher Assistent und Doktorand bei Professor Dr. Miriam Ecken am Departement für Privatrecht der Universität Bern und schreibt momentan an einer Dissertation zur vertragsrechtlichen Ausgestaltung datenrechtlicher Verträge. Er beschäftigt sich mit den Rechtsbereichen Zivilrecht, Datenschutzrecht, aber auch Sportrecht. Mit Michael Toneati wollen wir heute über das Zahlen mit Daten sprechen.
Wir fragen uns dabei: Welche Funktion nimmt die Einwilligung dogmatisch ein? Wie geht unsere Rechtsordnung überhaupt mit Daten um? Und lässt sich, zum Beispiel für Dienstleistungen im Internet, zum Beispiel die Nutzung einer Software, mit der Einwilligung in die Bearbeitung der eigenen Daten bezahlen? Herr Toneati, schön sind Sie heute bei uns.
In diesem Podcast interessieren wir uns auch jeweils für den akademischen Weg, den unsere GesprächspartnerInnen beschreiten. Deshalb möchten wir von Ihnen zu Beginn wissen, warum Sie sich nach dem Anwaltspatent für die wissenschaftliche Arbeit entschieden haben. Was fasziniert Sie daran?
Zunächst vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich hier sein darf. Bereits als Student habe ich gerne wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich mich sodann das erste Mal mit dem datenschutzrechtlichen Löschungsrecht im arbeitsrechtlichen Kontext auseinandergesetzt. Auch nach dem Anwaltspatent habe ich die Freude am juristischen Schreiben beibehalten und Beiträge für zwei Sportrechtskommentare geschrieben. Als ich mich mit der Frage auseinandergesetzt habe, welche Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen, habe ich mich mit der Wahl beschäftigt, entweder noch das bernische Notariatspatent zu erlangen oder eine Dissertation zu schreiben. Ich habe mich sodann für die Dissertation entschieden. Einerseits wollte ich mich nochmals deutlich vertiefter mit datenschutzrechtlichen Fragen im vertragsrechtlichen Kontext beschäftigen. Andererseits gab es hierfür auch einen ziemlich pragmatischen Grund. Ich wusste zu jenem Zeitpunkt schlicht noch nicht, in welchem Kanton ich inskünftig arbeiten möchte. Bekanntlich ist das Notariat kantonal geregelt, so fiel mir der Entscheid deutlich einfacher.
Wenn wir schon bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind, Hauptthemen Ihrer Dissertation sind ja zum einen das Datenschutzrecht und zum anderen auch das Vertragsrecht. Beginnen wir zuerst mit Ersterem. Was schützt das Datenrecht genau? Welche Rechtsgüter werden abgesichert?
Beim Datenschutzgesetz geht es nicht um den Schutz der Daten als solchen. Der Datenschutz ist kein Selbstzweck. Vielmehr geht es um die von der Datenbearbeitung betroffenen natürlichen Personen, beziehungsweise um deren Persönlichkeit. Die Ratio legis des Persönlichkeitsschutzes im Sinne von Artikel 30 DSG spiegelt dies dann auch wider. Als datenschutzrechtliches Korrelat zu Artikel 28 ZGB bezweckt Artikel 30 DSG ebenfalls den Schutz jenes Lebensbereichs der Person, welcher für die Existenz und die individuelle Entfaltung eines jeden Individuums im sozialen Zusammenleben notwendig ist. Auf datenschutzrechtlicher Ebene gewährt Artikel 30 Absatz 1 DSG den Persönlichkeitsschutz insofern, als wer Personendaten bearbeitet, die Persönlichkeit der betroffenen Person nicht widerrechtlich verletzen darf. Schutzobjekt des Persönlichkeitsschutzes bildet übereinstimmend mit der Ratio Legis auch hier die Persönlichkeit des Einzelnen.
Datenschutzrecht ist also gewissermaßen auch Persönlichkeitsrecht. Wieso ist denn heute das Datenschutzrecht so relevant?
Die technologischen Entwicklungen in den letzten Jahren bzw. nun schon fast Jahrzehnten haben unser Leben umfassend verändert. Phänomene wie Big Data und daraus folgend nun auch die künstliche Intelligenz haben diesen Wandel ungemein beschleunigt. Kaum eine unserer Handlungen wird noch vorgenommen, ohne dass nicht unsere Personendaten in irgendeiner Weise bearbeitet würden. Sei es beim Online-Einkaufen von Lebensmitteln, dem Autofahren oder bei der Bestellung des Skipasses für die Skiferien. Daraus folgend ist auch der Datenschutz natürlich omnipräsent und sozusagen eine Art Dauerbrenner.
Nun, wie wir ja schon im Intro gehört haben, sprechen wir heute über Verträge, in denen sich KonsumentInnen zur Bereitstellung von Daten verpflichten. Andererseits wird die Bearbeitung von Personendaten auch durch das Datenschutzrecht normiert, wie wir soeben gehört haben. Nun befinden wir uns damit an einer Schnittstelle von Vertrags- und Datenschutzrecht.
Genau, denn die vertraglichen Regelungen über die Datenbearbeitung können nicht losgelöst von den zwingenden Vorgaben des Datenschutzrechts betrachtet werden. Gerade diese Schnittstellen nehme ich mich im Rahmen meiner Dissertation an und untersuche diese im Zusammenhang mit dem datenschutzrechtlichen Löschungsrecht.
Sehr interessant. Also, und ich finde jeweils auch bei den Schnittstellen von verschiedenen Rechtsgebieten ist es ja dann auch interessant, welche Wechselwirkungen zwischen Vertrags- und Datenschutzrecht eben jetzt hier in unserem Fall entstehen. Also was können Sie da sagen? Was lässt sich hier beobachten?
Ja, nehmen wir doch gerade das von Ihnen erwähnte Beispiel. Verpflichte ich mich im Rahmen eines Vertrags zur Bereitstellung meiner Personendaten, so stellt sich eine Datenschutzrechtlerin unweigerlich die Frage nach der Rechtmäßigkeit der auf die Bereitstellung hin folgenden Datenbearbeitung. Die Datenbearbeitung beginnt aber eigentlich schon viel vorher. Schließlich gilt es gerade für die Erstellung schriftlicher Verträge, stets gewisse Personendaten zu bearbeiten. Demgegenüber stellt sich der Vertragsrechtler andere Fragen. Beispielsweise, wie gehe ich vor, wenn der die Datenbereitstellung schuldende Vertragspartner auf einmal nicht mehr leistet oder den Vertrag kündigen möchte? Kann ich die Kündigungsmöglichkeiten allenfalls vertraglich einschränken oder gar gänzlich ausschließen? Das sind solche Fragen, die gerade bei diesen Wechselwirkungen aufkommen können.
Und das klingt jetzt für mich ja eigentlich noch interessant, denn beide Rechtsgebiete stellen ein bisschen andere Fragen und haben ein bisschen einen anderen Zugang zu den ganzen Gebieten. Stellt sich natürlich für mich automatisch die Frage, braucht es eine Koordination zwischen den Rechtsgebieten?
Meines Erachtens sollte dies zumindest in Betracht gezogen werden, ja. So ist insbesondere ungeklärt, inwiefern die Einwilligung nach Datenschutzrecht auch nach Vertragsschluss jederzeit und frei widerrufen werden kann und wie sich ein solcher Widerruf auf die vertraglichen Rechte und Pflichten der Parteien auswirkt. Der Gesetzgeber müsste entsprechend klare Leitplanken für die Einschränkung des jederzeitigen und freien Widerrufbarkeitsrechts der Einwilligung setzen. Vergleichbar mit § 327q BGB wären die Rechtsfolgen zu statuieren, die ein Widerruf auf die vertragliche Vereinbarung zur Datenbereitstellung zeitigen kann.
Wir haben jetzt bereits einiges über die Einwilligung gehört. Wenn man also Personendaten bearbeitet, braucht es eine solche, damit die Datenbearbeitung rechtmäßig erfolgt. Was bedeutet denn Einwilligung im Kontext des Datenschutzes, aber auch des Privatrechts? Welcher Ratio folgt das Datenschutzrecht in diesem Zusammenhang, insbesondere mit dem Konzept der datenschutzrechtlichen Einwilligung?
Die betroffene Person kann mit der Erteilung einer Einwilligung selbst dafür sorgen, dass es sich um eine im Sinne von Artikel 31 DSG gerechtfertigte Persönlichkeitsverletzung handelt. Und folglich die Voraussetzungen für die Entstehung zum Beispiel eines Löschungsanspruchs nicht erfüllt sind. An dieser Stelle möchte ich den Hörerinnen aber kurz in Erinnerung rufen, dass in der Schweiz nicht jede Datenbearbeitung grundsätzlich widerrechtlich ist. Anders als in der EU verfolgen wir kein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Die Einwilligung ist aber dennoch als Ausdruck des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung gemäß dem Artikel 13 Absatz 2 BV zu verstehen. Man kann die Einwilligung auch als eine Art Steuerungsinstrument über die eigenen Personendaten verstehen.
wenn wir kurz darauf zurückkommen können, Datenbearbeitungen sind also zwar eigentlich Persönlichkeitsverletzungen, aber nicht alle sind per se widerrechtlich. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, welche Datenbearbeitungen denn nicht widerrechtlich sind?
Zum Beispiel ist es mir durchaus möglich, eine Datenbearbeitung vorzunehmen, solange ich zum Beispiel mich an die Bearbeitungsgrundsätze, die in Artikel 6 zum Beispiel festgeschrieben sind, halte. Also wenn ich diese beachte, sorge ich nicht sofort unmittelbar für eine Persönlichkeitsverletzung. Demgegenüber kann ich natürlich als betroffene Person jederzeit von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und somit die Persönlichkeitsverletzung begründen.
Das heißt, auch wenn keine Einwilligung erfolgt, ist die Datenbearbeitung dann trotzdem rechtmäßig, wenn man sich an diese Grundsätze der Datenbearbeitung...
Genau.
Wie lässt sich denn die Einwilligung im Datenschutzrecht für das Vertragsrecht klassifizieren, wenn wir wieder bei dieser Koordination zwischen den Rechtsgebieten sind?
Die Einwilligung kann zunächst als rechtsgeschäftliche Willenserklärung bzw. als einseitiges Rechtsgeschäft qualifiziert werden. Einerseits umfasst die Einwilligung stets eine Willenserklärung einer Privatperson, mit welcher eine dem erklärten Willen entsprechende Rechtsfolge beabsichtigt wird. Andererseits wird die Einwilligung regelmäßig auch die Voraussetzung des Kausalzusammenhangs zwischen Willenserklärung und Rechtsfolge erfüllen. Geht man so dann bei der Qualifikation der Einwilligung noch weiter, so gelangt man zum Schluss, dass es sich bei dieser um ein typisches Ermächtigungsgeschäft handelt. Sie nimmt eine Rechtsänderung vor, mit welcher dem Datenbearbeiter im Umfang der Einwilligung die Bearbeitung von Personendaten der betroffenen Person gestattet wird.
Eine Einwilligung ist also damit immer auch eine Willenserklärung. In welcher Form kann denn diese Willenserklärung erfolgen und was braucht es für eine rechtsgültige Einwilligung im Datenschutzrecht?
Das Datenschutzgesetz hält in Artikel 6 Absatz 6 und 7 DSG einige Voraussetzungen fest. Zum einen muss die Einwilligung nach angemessener Information der betroffenen Person erfolgen. Es muss die freiwillige Entscheidung über die Erteilung der Einwilligung gegeben sein. Die Erteilung der Einwilligung als solcher, die sogenannte Einwilligungserklärung, muss vorliegen. Die Erteilung der Einwilligung für eine oder mehrere bestimmte Bearbeitungen muss gegeben sein. Und bei gewissen Bearbeitungen von Personendaten bedarf es zudem der Ausdrücklichkeit der Einwilligungserteilung. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als einseitiges Rechtsgeschäft gilt es bei der Einwilligung ferner auch noch weitere Voraussetzungen zu beachten, welche sich nicht direkt aus Artikel 6 Absatz 6 und 7 DSG ergeben, sondern von privatrechtlichen Bestimmungen normiert werden. Zu denken ist hier an die Inhaltsmängel oder an die Willensmängel im Sinne von Artikel 19 folgende OR bzw. Artikel 23 fortfolgende OR.
Nun, bei sämtlichen eigentlich Fragen, wo auch die Einwilligung der betroffenen Personen jeweils auch wichtig ist, frage ich mich natürlich dann immer so, ja, was passiert, wenn wir an die Grenzen kommen? Gibt es überhaupt Grenzen? Und deshalb meine Frage, gibt es Datenbearbeitungen, in die man nicht einwilligen kann? Oder gibt es Daten oder Kategorien von Daten, welche absolut geschützt werden?
Grundsätzlich kann in jede Bearbeitung von Personendaten eingewilligt werden. Zu beachten gilt es in diesem Zusammenhang aber zweierlei. Einerseits sieht der Bearbeitungsgrundsatz der Rechtmäßigkeit vor, dass eine Bearbeitung von Personendaten nur rechtmäßig erfolgen darf. Gemäß bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung ist dies dann nicht der Fall, wenn in deren Rahmen gegen eine strafrechtliche, zivilrechtliche oder andere Rechtsnorm verstoßen wird, die zumindest auch direkt oder indirekt den Schutz der Persönlichkeit einer Person bezweckt. Als unrechtmäßig erweist sich daher zum Beispiel die Beschaffung von Daten, welche aufgrund einer absichtlichen Täuschung im Sinne von Artikel 28 OR vorgenommen wird. Zwar ist auch eine Rechtfertigung einer gestützt auf Artikel 30 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 DSG widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung möglich. Das Bundesgericht hat jedoch entschieden, dass Rechtfertigungsgründe in solchen Fällen nur mit großer Zurückhaltung bejaht werden können. Wie bereits erwähnt, erweist sich eine Einwilligung andererseits aber auch dann als ungültig, wenn Inhalts- oder Willensmängel im Sinne von Artikel 19 folgende bzw. von Artikel 23 fortfolgende vorliegen. Ein absoluter Schutz von Daten oder Datenkategorien besteht nicht. Für die besonders schützenswerten Personendaten sind jedoch gewisse Sonderbestimmungen im Datenschutzgesetz vorgesehen. Als besonders schützenswert gelten gemäß Artikel 5 Litera C DSG beispielsweise Personendaten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten. Artikel 30 Absatz 2 Litera C DSG sieht entsprechend bereits auf Tatbestandsebene vor, dass bei der Bekanntgabe von besonders schützenswerten Personendaten an Dritte von der Fiktion einer Persönlichkeitsverletzung ausgegangen wird. Auf der Ebene der Rechtfertigung gilt zudem, dass die Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 7 Liter A DSG ausdrücklich erfolgen muss. Eine konkludente Einwilligung ist in diesen Fällen entsprechend nicht rechtsgültig. Dazu können weitere Verpflichtungen seitens des für die Datenbearbeitung Verantwortlichen dazukommen, wie etwa die Pflicht zur Erstellung einer Datenschutzfolgeabschätzung im Sinne von Artikel 22 DSG.
Nun, das finde ich jetzt interessant. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es also keine Kategorien von Daten, welche absolut geschützt werden. Natürlich dann meine Folgefrage, kann man eine Einwilligung in die Datenbearbeitung zumindest widerrufen? Muss diese Datenbearbeitung dann im Anschluss auch rückgängig gemacht werden? Geht das überhaupt? Und ja, was geschieht, wenn dies gar nicht mehr möglich sein sollte?
Ja, grundsätzlich ist von der jederzeitigen und freien Widerruflichkeit der Einwilligung auszugehen. Das führt aber nicht dazu, dass die rechtfertigende Wirkung der Einwilligung rückwirkend entzogen und damit die Bearbeitungen von Personendaten widerrechtlich würden. Erst auf weitere künftige Bearbeitungen von Personendaten treffe dies dann zu, soweit aber natürlich nicht ein anderer Rechtfertigungsgrund seitens des Verantwortlichen geltend gemacht werden könnte. Die Wirkung des Widerrufs gilt mit anderen Worten ex nunc.
Aber hat man dann zumindest noch einen Anspruch auf Löschung der eigenen Personendaten, auch wenn man zuvor in eine Datenbearbeitung vertraglich eingewilligt hat?
Das Bundesgericht hat in BGE 136 Römisch 3 401 mit Verweis auf einen Teil der Lehre festgehalten, dass das persönlichkeitsrechtliche Widerrufsrecht unter bestimmten Voraussetzungen vertraglich beschränkt werden könne. Dies jedenfalls dann, wenn die Persönlichkeitsgüter nicht dem Kernbereich des Persönlichkeitsschutzes zuzuordnen sind und die Nutzung auch im kommerziellen Interesse der überlassenden Person steht. Das Bundesgericht geht somit davon aus, dass eine vertragliche Bindung, welche mit einem Eingriff in die Persönlichkeitsrechte verbunden ist, dessen Rechtswidrigkeit dauerhaft zu beseitigen vermag. Ob diese Grundsätze auch auf die datenschutzrechtliche Einwilligung und deren Widerruf Anwendung finden sollte, ist allerdings ungeklärt und wird gerade von mir im Rahmen meiner Dissertation untersucht. Würde dies bejaht, könnte die Einwilligung dieser Auffassung folglich nicht frei und jederzeit widerrufen und damit auch kein Löschungsanspruch geltend gemacht werden. Es würde diesfalls an der Widerrechtlichkeit der Persönlichkeitsverletzung mangeln, welche von Artikel 30 Absatz 1 DSG zur Geltendmachung der Rechtsansprüche von Artikel 32 DSG gerade gefordert wird.
Wir haben jetzt viel über das Datenschutzrecht gesprochen, aber ein großer Teil Ihrer Dissertation ist auch das Vertragsrecht. Und ein großes Konzept des Vertragsrechts ist die sogenannte Vertragsfreiheit. Wie wird die Vertragsfreiheit im schweizerischen Privatrecht gewichtet und welchem Stellenwert wird ihr beigemessen?
Die in der Privatautonomie begründete Vertragsfreiheit bildet zugleich klassischen Ausgangspunkt und Grundprinzip unseres Vertragsrechts. Verfassungsrechtlich ist sie als Ausprägung der Wirtschaftsfreiheit im Sinn von Artikel 27 BV geschützt. Vom Bundesgericht wird die Vertragsfreiheit gar als einer der tragenden Pfeiler der privatrechtlichen Grundfreiheiten bezeichnet. Der Vertragsfreiheit kommt im schweizerischen Privatrecht folglich ein überaus großer Stellenwert zu, auch wenn sie weitgehend begrenzt ist.
Sie haben mir meine nächste Frage schon etwas vorweggenommen. Wann gelangt die Vertragsfreiheit an ihre Grenzen?
Zu denken ist im vorliegenden Zusammenhang insbesondere an die rechtlichen Schranken der Inhaltsfreiheit. Diese finden sich in Artikel 19 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 1 OR. Diesen zufolge darf der Vertrag weder einen unmöglichen noch einen widerrechtlichen Inhalt haben und nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Insbesondere ist Artikel 27 ZGB über Artikel 19 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 2 OR auch für das Vertragsrecht bedeutsam. So wird in Artikel 19 Absatz 2 OR der Verstoß gegen das Recht der Persönlichkeit hervorgehoben und neben dem Verstoß gegen die guten Sitten speziell erwähnt. In Artikel 20 Absatz 1 dagegen bildet die Verletzung des Persönlichkeitsrechts einen Unterfall der Sittenwidrigkeit. Weist der Vertrag einen Inhaltsmangel auf, führt dies bekanntermaßen grundsätzlich zur Nichtigkeit des fraglichen Vertrags. Wie bereits erwähnt, gilt es zudem auch bei der Erteilung einer datenschutzrechtlichen Einwilligung, diese Grenzen der Vertragsfreiheit zu berücksichtigen. Werden diese nicht eingehalten, erweist sich eine entsprechende Einwilligung als ungültig.
Das heißt, man kann nicht einwilligen, wenn man sich dadurch übermäßig binden würde, wenn wir jetzt bei diesen datenschutzrechtlichen Verträgen sind oder Verträgen mit datenschutzrechtlichem Inhalt. Wann bindet man sich übermäßig, wenn man in die Bearbeitung der eigenen Daten einwilligt?
Dies ist gerade auch ein wenig die Frage, die sich bei diesem BG 136 römisch 3 401 auf persönlichkeitsrechtlicher Ebene gestellt hat. Dort ging es darum, dass eine Dame einen Vertrag abgeschlossen hat, in welchem sie sich dazu verpflichtete, gewisse Inhalte von doch gewisser Freizügigkeit preiszugeben, und der Rückzug der Einwilligung war verbunden mit einer entsprechenden Zahlung. Und das war dann gerade ein wenig ein Beispiel dafür, dass ein Teil der Lehre gesagt hat, das ist nicht im Kernbereich des Persönlichkeitsschutzes, es ist aber auch ein Interesse der betroffenen Person vorhanden an dieser Datenbearbeitung, und entsprechend erweist sich dieses Vertragsverhältnis nicht als übermäßig bindend. Ob dies auf datenschutzrechtlicher Ebene ebenfalls so anwendbar sein sollte, das ist ein wenig die Frage.
Ja, interessant. Also eben, ich finde, wir haben jetzt viel gehört schon über die Hauptthemen hier, die Situation, das heißt Datenschutzrecht und zum anderen eben das Vertragsrecht. Und ich glaube, dass ich so ein bisschen jetzt verstehe, um was es geht, aber ich habe jetzt schon etliche Male das Wort Daten gehört und ich frage mich deshalb, ja gut, also Daten sind ja offensichtlich weder Personen noch Sachen. Wie sieht unsere Rechtsordnung Daten überhaupt oder wie ordnet sie sie ein? Was sind Daten überhaupt? Das wäre vielleicht an dieser Stelle mal wichtig zu klären.
Absolut. Ja, Personendaten lassen sich tatsächlich weder als Personen noch als Sachen qualifizieren. Zwar wurde in der Lehre schon vertreten, dass es sich bei Daten um Sachen res digitalis handeln sollte. Dies allerdings nur unter Beizug eines erweiterten Sachbegriffs. Durchgesetzt hat sich diese Auffassung allerdings nicht. Fest steht jedenfalls, dass Personendaten unkörperliche Güter darstellen, welche ohne Eingreifen der Rechtsordnung von einer unbeschränkten Anzahl von Personen gleichzeitig genutzt werden können. Insbesondere beeinträchtigt die Nutzung der Personendaten an und für sich nicht diejenige einer anderen Person. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer nicht rivalisierenden Nutzung. Ihrer Natur nach sind Personendaten deshalb als öffentliche Güter zu bezeichnen. Die Gewährung von Ausschließlichkeitsrechten an Daten ist deshalb, anders als dies bei körperlichen Sachen der Fall ist, nicht von vornherein gerechtfertigt und dem Entscheid des Gesetzgebers überlassen. Dieser hat die Personendaten bislang einzig im Rahmen des Datenschutzgesetzes erfasst.
Gut, also hier stellt sich natürlich dann für mich die Frage, wenn wir dann eben, auch wenn das jetzt aus Laiensicht vielleicht nicht korrekt ist, aber wenn wir diesen Bezug zu den Sachen machen, wem gehören Daten, beziehungsweise hat man Eigentum in diesem klassischen Sinne an seinen eigenen Daten, kann man dann vielleicht sogar eben Eigentum an Daten Dritter rechtsgeschäftlich erwerben?
Da Personendaten nicht als Sachen qualifiziert werden können, scheidet sowohl ein Dateneigentum als auch ein Datenbesitz von vornherein aus. Übrigens können Daten auf syntaktischer Ebene auch nicht den Bestimmungen des Immaterialgüterrechts unterworfen werden. Der Gesetzgeber hat solche Rechte nur an bestimmten immateriellen Gütern geschaffen. Wir sprechen hier von einem sogenannten Numerus Clausus, wozu Daten gerade eben nicht gehören. Der Gesetzgeber hat ein solches Eigentums- oder Besitzrecht zudem auch im Datenschutzgesetz nicht vorgesehen. Die mit dem Datenschutzgesetz gewährten Persönlichkeitsrechte weisen dieselben charakteristischen Eigenschaften auf, welche auch jenen des ZGBs zukommt. Sie gelten als ausschließlich ideell, verfügen über Wirkung erga omnes und weisen einen Abwehrcharakter auf. Ferner gelten sie auch als höchstpersönlich und damit einhergehend als unverzichtbar, unübertragbar und unvererblich. Damit kommen die Persönlichkeitsrechte zumindest der negativen Seite von Eigentumsrechten aber sehr nahe, welche das Herausverlangen von Dritten, die sogenannte Res Vindicatio, und die Abwehr von Einwirkungen Dritter, die sogenannte Actio Negatoria, umfassen.
Nun also, jetzt bin ich, also vielleicht nur ich, etwas verwirrt. Also wir haben ja im Intro gesagt, dass es heute darum geht, Daten als Entgelt. Also wie können also Daten als Entgelt fungieren, wenn sie ja eigentlich niemandem gehören? Sind Daten im Geschäftsverkehr also frei handelbar?
Personendaten stellen zwar öffentliche Güter dar und gehören in diesem Sinne niemandem. Damit sich eine Datenbearbeitung als rechtmäßig erweist, bedarf es oftmals aber der Einwilligung der betroffenen Person. Diese ermächtigt den Verantwortlichen zur rechtmäßigen Datenbearbeitung. Das Entgelt wird insofern nicht für die Daten als solche geleistet, sondern für die Erteilung der Einwilligung. Ein freier Handel besteht deshalb jedoch nicht. Wie bereits erwähnt, muss die Einwilligung einerseits insbesondere für eine oder mehrere bestimmte Datenbearbeitung und unter Berücksichtigung von Artikel 19 folgende OR bzw. von Artikel 23 fortfolgende OR erteilt werden. Andererseits vermöglicht auch Artikel 16 DSG, welche die Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland nur unter gewissen Voraussetzungen gestattet, einen freien Handel. Davon abzugrenzen sind jene Fälle, bei welchen es gar nicht erst zu einer rechtfertigungsbedürftigen Persönlichkeitsverletzung kommt, weil insbesondere die Datenbearbeitungsgrundsätze von Artikel 6 und 8 DSG eingehalten werden. Auch hier gilt es aber immer noch, den Artikel 16 fortfolgende DSG zu berücksichtigen.
Im Studium lernen wir, dass alle Verträge auf den Willen der involvierten Parteien beruhen und damit eigentlich alle etwas Unikate sind. Gewisse Verträge lassen sich aber rechtlich kategorisieren, also in bestimmte rechtliche Kategorien fassen. Ist das auch für Verträge, die als Entgelt die Bereitstellung von Daten vorsehen, der Fall? Kann man dies in eine Kategorie packen?
Jetzt kommt dieser Lieblingssatz aller Juristen, es kommt darauf an, nämlich auf deren konkreten Ausgestaltung. Oftmals wird es sich aber um einen zumindest dem Lizenzvertrag ähnelnden Vertrag handeln und damit ein Nominatvertrag sui generis.
Wir haben bereits etwas zu Anfang über solche besonders heiklen Personendaten gesprochen, also solche, die sich beispielsweise auf die Religion oder die politische Anschauung beziehen. Wie ist mit diesen umzugehen? Kann man sich auch hier vertraglich zur Bereitstellung verpflichten? Oder, um auf ein vorderes Thema zurückzukommen, steht allenfalls eine Rechts- oder Sittenwidrigkeit im Raum?
Das Datenschutzgesetz hält, wie bereits erwähnt, gewisse Sonderbestimmungen für besonders schützenswerte Personendaten bereit. Ansonsten bestehen hier aber keine weiteren spezifischen Schranken. Sowohl betreffend die Gültigkeit der Einwilligung als auch des Vertrags kann sich aber durchaus die Frage dieser Sittenwidrigkeit stellen. Ob eine solche Bereitstellung aber von einem Gericht tatsächlich als sittenwidrig betrachtet würde, müsste auch hier wieder einmal unter Berücksichtigung der konkreten Umstände geprüft werden.
Um den Bogen noch fertig zu schließen, komme ich auf das Intro zurück. Wir haben dort erwähnt, dass viele KonsumentInnen sich gar nicht so richtig bewusst sind, wie oft sie eigentlich in Datenbearbeitungen einwilligen, wenn sie vordergründig kostenlose Services nutzen. Sehen Sie das als problematisch? Ist das Ihrer Ansicht nach auch juristisch ein Problem?
Meines Erachtens sind sich die KonsumentInnen der Datenbearbeitung durchaus bewusst. Die für die Datenbearbeitungen Verantwortlichen müssen die betroffene Person ja zum Beispiel über den Bearbeitungszweck informieren, was etwa mittels Cookie-Banners getan wird. Problematisch ist vielmehr, dass sich die KonsumentInnen der möglichen Risiken der Preisgabe ihrer teils auch sehr sensiblen Personendaten nicht bewusst sind. Denkt man zum Beispiel an ein öffentlich einsehbares Profil auf einer Social-Media-Plattform. Mit einer gewissen Anzahl an Fotos oder Videos lassen sich unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz doch sehr überzeugende sogenannte Deepfakes realisieren. Diese können dann für illegale Zwecke genutzt werden und dadurch die betroffene Person in doch beträchtliche Schwierigkeiten, seien sie finanzieller und oder auch juristischer Natur, stürzen. Über solche Risiken der Datenbearbeitung erfolgt jedoch keine Information. Juristisch interessant in diesem Zusammenhang sind insbesondere Pay-or-Okay-Modelle. Bei diesen wird die betroffene Person vor die Wahl gestellt, eine gewisse Dienstleistung auf einer Webseite nur dann nutzen zu dürfen, wenn er etwa entweder in die Datenbearbeitung einwilligt oder eine entsprechende Geldzahlung leistet. In Anbetracht der von Artikel 6 Absatz 6 DSG für eine gültige Einwilligung vorgesehenen Voraussetzung der Freiwilligkeit ist dies kritisch anzusehen.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wenn wir schon die Freiwilligkeit voraussetzen, kann dann überhaupt von Freiwilligkeit gesprochen werden, wenn man sich den Risiken gar nicht bewusst ist, weil nicht genügend über die Risiken aufgeklärt wird?
Das ist gerade ein Punkt, der beim Thema Freiwilligkeit oder die Information, die vorgängig der betroffenen Person zukommen muss, die ist doch relativ umfangreich, aber die Risiken werden dort nicht genannt. Es wird einfach über die Datenbearbeitung informiert. Aber was das für Folgen haben kann, das ist vom Datenschutzgesetz nicht vorgesehen und übrigens auch nicht in der Europäischen Union.
Ja, interessant. Also ich selbst bin ja Öffrechtler und immer wenn ich Daten höre und Datenschutzrecht, dann automatisch ein bisschen, wie wir jetzt auch eigentlich gehört haben, ein bisschen kritisch und also kritisch gestimmt. Und ich denke auch, das teilen auch sehr viele Personen in der Öffentlichkeit. Nun haben Sie aber in einem Beitrag im Newsletter geschrieben, Daten gehören niemandem, sie sollen möglichst frei fließen. Das hat mich dann schon ein bisschen verwundert, dieses Zitat. Und aus Ihrer Sicht, also wie ist dies dann miteinander vereinbar? Also diese Aussage von Ihnen, dass es eben möglichst frei fließen soll und niemandem gehört, aber eben dann auch der gesellschaftliche Diskurs, der doch schon sehr kritisch mit Daten und eben Datenschutzrecht eine hohe Bedeutung hat.
Das Datenschutzrecht verunmöglicht einen freien Datenfluss keineswegs. Es schafft vielmehr rechtliche Rahmenbedingungen für die Bearbeitung von Personendaten. Der Terminus frei bedeutet in diesem Kontext also nicht etwa, dass es keine gesetzlichen Bestimmungen zu beachten gäbe oder dass es völlig schrankenlos der Fall sein sollte. Vielmehr soll damit gemeint sein, dass, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, einem freien Datenfluss nichts im Wege steht. Eine gänzliche Datenblockade sieht das Datenschutzgesetz entsprechend nicht vor.
Ja, das leuchtet ja eigentlich auch ein und sonst werden ja neue Entwicklungen mit Big Data und das Trainieren künstlicher Intelligenz wäre ja gar nicht möglich. Ja, und auch deshalb auch hier meine Frage, wie ist es mit der Datenbearbeitung eben in diesen Fällen? Wie müssen wir hier rechtlich handeln oder wie ist hier damit eigentlich rechtlich umzugehen? Braucht es hier aus Ihrer Sicht eine stärkere Regulierung?
Das Datenschutzgesetz gilt unabhängig davon, ob es sich um Big Data oder das Training von KI-Modellen handelt. Es gilt in der Schweiz ein sogenannter technologieneutraler Ansatz. Ich bin denn auch der Auffassung, dass mit der aktuellen gesetzgeberischen Lösung in vielerlei Hinsicht ein angemessenes Schutzniveau erreicht wird. Vielmehr von Interesse ist für mich zum Beispiel die Frage, inwiefern die Personendaten mit den KI-Anbietern zumutbarem Aufwand sich löschen lassen. Meines Erachtens sollte zunächst versucht werden, das Schutzniveau unter geltendem Recht gewährleisten zu können, ehe gar noch eine stärkere Regulierung ins Auge gefasst wird. Schließlich verkommt eine nicht umsetzbare Regulierung zwangsläufig zum Papiertiger.
Das ist jetzt vielleicht eine etwas laienhafte Rückfrage, aber ist es überhaupt technisch möglich, dass Datenbearbeitungen, welche dann in Big Data oder künstliche Intelligenz eingespiesen werden, technisch wieder rückgängig gemacht werden?
Den KI-Anbietern ist es durchaus möglich, wenn man zum Beispiel einen Prompt in ein KI-System eingibt, dass bei der Beantwortung dieses Prompts gewisse Personendaten herausgefiltert werden. Zudem ist es denkbar, dass die Daten auch gelöscht werden. Problematisch daran ist eigentlich nur, dass das verlangen würde, dass das gesamte KI-Modell in diesem Sinne ohne diese Personendaten, die gelöscht werden sollten, nochmals trainiert wird. Und dies bedeutet einen unglaublichen Aufwand für die KI-Anbieter. Dann stellt sich halt doch die Frage, ob es dann sich noch um einen zumutbaren Aufwand handeln würde, den die KI-Anbieterin betreiben müsste für die Datenlöschung.
Das heißt, die Durchsetzung meines Persönlichkeitsrechts würde dann an Verhältnismäßigkeitsüberlegungen scheitern?
Genau. Es ist in Artikel 32 Absatz 2 Litera C DSG wird zwar ein Rechtsanspruch auf Löschung gewährt, dieser wird aber insofern beschränkt, dass dies nur mit zumutbarem Aufwand möglich sein muss. Also hier haben wir wiederum eine Verhältnismäßigkeitsschranke, die greift.
Ich finde das noch interessant, wie das Persönlichkeitsrecht hier irgendwie mit einem wirtschaftlichen Nutzen aufgewogen wird. Vielleicht auch etwas problematisch, wenn man sich vielleicht gerade besonders heikle Personendaten überlegt, welche doch auch in KIs gelangen können.
Ja, finde ich auch. Da gibt es sicherlich noch viel zu tun aus meiner Sicht, auch für uns Juristinnen und Juristen. Und dann möchte ich noch, kurz zurückkommen. Sie haben einen Begriff verwendet, technologieneutraler Ansatz. Können Sie den vielleicht noch kurz ausführen? Was heißt das genau?
Der technologieneutrale Ansatz bedeutet im datenschutzrechtlichen Sinne, dass man das Datenschutzgesetz nicht spezifisch auf eine gewisse Technologie zugeschnitten hat, sondern der technologieneutrale Ansatz hat zur Folge, dass zum Beispiel KI erfasst sind. Es ist aber auch die Datenbearbeitung erfasst, die das Auto nur in seinem Netzwerk vornimmt. Es sind in diesem Sinne jegliche Arten von Datenbearbeitung erfasst, unabhängig davon, welches technisches Rüstzeug hierfür verwendet wird oder welche technischen Eigenschaften das Produkt hat, das genutzt wird für die Datenbearbeitung.
Okay, alles klar. Ja, interessant und sieht man doch sehr gut, finde ich, dass das Recht immer ein bisschen hinten nachhinkt. Weil ich denke, hier ist es doch ganz klar, dass mit den doch großen Entwicklungen in den letzten Jahren das Recht hier kaum irgendwie Fuß fassen kann. Finde ich schon noch interessant, ja.
Um noch einmal aus dieser Diskussion, die wir jetzt hatten, einen gewissen Bogen zu schließen. Wie sieht es nun genau aus mit der Einwilligung und der Widerrufbarkeit dieser Einwilligung bei Datenbearbeitungen durch eine KI? Kann eine Einwilligung überhaupt widerrufen werden, wenn die Daten bereits zum Trainieren der KI verwendet wurden? Oder scheitert es hier immer an der Verhältnismäßigkeit?
Wie bereits erwähnt, wird grundsätzlich von der jederzeitigen und freien Widerruflichkeit der Einwilligung ausgegangen. Es muss aufgrund des Widerrufs aber vom KI-Anbieter nicht zwingend auch eine Datenlöschung stattfinden. Möglich bleibt es, die Datenbearbeitung auch durch einen anderen Rechtsfertigungsgrund zu legitimieren. Gelingt dies allerdings nicht und muss die Datenbearbeitung, wozu nach Artikel 5 Litera D DSG insbesondere auch das bloße Speichern und Aufbewahren gehört, eingestellt werden, bedarf es einer Löschung auch der Daten, welche zum Trainieren der KI genutzt werden. Streng genommen müsste der KI-Anbieter hier gar das Modell, wie erwähnt, vollständig neu rechnen lassen. Ein unglaublicher Aufwand, den sie zumeist nicht auf sich nehmen werden.
Als Anschlussfrage, um es etwas provokant zu formulieren, gibt es eigentlich gar keinen Anspruch darauf, die verwendeten Personendaten aus dem KI-Modell löschen zu lassen? Oder lässt sich juristisch irgendwo raus einen solchen Anspruch ableiten?
In Artikel 32 Absatz 2 Litera C DSG ist der Löschungsanspruch festgehalten. Er besteht vollends unabhängig davon, welche Technologie die Datenbearbeitung vornimmt. Das ist einer der Vorteile, den der bereits erwähnte in der Schweiz verfolgte technologieneutrale Ansatz mit sich bringt. Ob die Tatbestandsvoraussetzungen hierfür vorliegen und ob von den KI-Anbietern diese Löschung dann auch tatsächlich umgesetzt wird, steht leider wirklich auf einem anderen Blatt Papier. Letzteres ist überaus fraglich, insbesondere wenn man den vorerwähnten Aufwand bedenkt, den eine Löschung mit sich bringt.
Gut, jetzt haben wir so ein bisschen einen Rundflug für sehr viele verschiedene Themen gemacht und wir haben ja zu Beginn schon gehört, wo überall Daten gesammelt werden, ist es ja auch bereits beim Skipass so, wenn man einen Skipass kaufen will. Und ich persönlich weiß jetzt, dass Sie neben Ihrer Tätigkeit an der Universität Bern eben auch ehemaliger Sektionspräsident der Sektion Bern beim Schweizerischen Akademischen Skiclub waren und eben ab Sommer dessen Zentralpräsident sein werden. Können Sie vielleicht uns hier zum Schluss noch sagen, was macht der SAS genau?
Ja, dieser SAS bei uns, SAS oder SAS, ja, der wurde 1924 gegründet und ist ein doch sehr besonderer Skiclub. Und zwar sind wir in den Universitätsstädten Basel, Bern, Fribourg, Genf, Lausanne und Zürich mit Sektionen vertreten. Zudem haben wir seit dem Jahr 1952 sogar eine Sektion in Norwegen. So haben wir mittlerweile über 1300 Mitglieder und sind beim nationalen Skiverband Swiss Ski gar mit dem Status eines Regionalverbandes versehen. Wir bieten unseren Mitgliedern sowohl auf Ebene der Sektionen als auch schweizweit eine Vielzahl von Veranstaltungen in den Disziplinen Ski-Alpin, Langlauf und Alpinismus an. Natürlich ist aber gerade das Winterprogramm überaus ausgeprägt und beginnt traditionell mit dem SAS-Opening in Zermatt. Dieses bildet den Startpunkt des SAS-Cups Alpin, welcher an vier weiteren Rennwochenenden ausgetragen wird. Ab nächster Saison kommt sogar noch ein Angebot für unsere langlaufbegeisterten Mitglieder dazu, nämlich eine eigene Rennserie. Daneben organisieren wir mit dem sogenannten Anglo-Swiss und dem Italo-Swiss zwei Wettbewerbe, an welchen unsere besten alpinen SkirennfahrerInnen sich mit Mitgliedern unserer Schwesterclubs in Großbritannien und Italien messen. Eines der Saison-Highlights stellt zudem der Pentathlon in Grindelwald dar, welcher auch Nichtmitgliedern und an unserem Club gegebenenfalls Interessierten offen steht. An diesem Wettkampf messen wir uns in den Disziplinen Ski-Alpin, Skisprung, Langlauf, Curling und etwas kurios auch im Schwimmen. Gepaart sind unsere sportlichen Anlässe stets mit tollen Social- bzw. teilweise auch Networking-Events. Der SAS stellt zudem die Studenten-Nationalmannschaften in den Disziplinen Ski-Alpin und Langlauf. Unsere Athletinnen nehmen an Wettkämpfen auf sämtlichen Leistungsniveaus teil. So haben wir mit Marc Rocha, Dan Guinev oder auch Alexis Monet mehrere Top-Athleten sogar im Weltcup am Start. Außerdem nimmt in enger Zusammenarbeit mit Swiss University Sports jeweils eine Delegation auch an der Winteruniversiade teil.
Sie haben jetzt den Skiclub-Aspekt vom SAS schon relativ eingehend dargestellt. Was ist mit der Akademie? Wieso braucht es gerade einen akademischen Skiclub? Wo ist die Verbindung zwischen dem Akademischen und dem Sport?
Ja, der SAS war maßgebend an der Entwicklung des alpinen Skirennsports in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts beteiligt. Bekannt sind aus dieser Zeit der Gründer des SAS, Dr. Walter Amstutz, der ehemalige Kurdirektor von St. Moritz, und der Brite Sir Arnold Lunn, welche als Skipioniere und Alpinisten in Mürren und St. Moritz viel zur Entwicklung des alpinen Skisportes beigetragen haben. Denn zu Beginn des letzten Jahrhunderts war der alpine Skisport ausschließlich den Berglern und der akademischen Oberschicht vorbehalten. Es waren denn auch diese Studenten, welche den Austausch mit den jungen Skifahrern in den Bergregionen suchten und den Wettkampf auf und neben der Piste im Kampf um diese Kunden erfunden haben. Skiausrüstung und Bergbahn waren noch rudimentär und alles in steter Entwicklung, aber der Pioniergeist entsprechend groß. Innerhalb von gut 10 Jahren wurden an den damaligen 6 Schweizer Universitäten je eine SAS-Sektion gegründet. Der sportliche Aspekt kam mit der Erfindung des alpinen Abfahrts- und Slalomlaufs in den 30er Jahren dann hinein. Die Briten, auch Akademiker, und die Vertreter des SAS haben zum Beispiel die erste internationale Wettkampfordnung, die IWO, für den Weltverband FIS im Jahre 1930 geschrieben und dann auch immer wieder weiterentwickelt. Der Wettkampfsport stand dann auch immer an erster Stelle des Zweckartikels in unseren Statuten. Nicht nur diese Wettkampfordnung war ein Produkt des SAS. Seit der Gründung ist der SAS auch weiter publizistisch tätig und veröffentlicht alle 3 Jahre ein SAS-Skijahrbuch, der sogenannte Schneehase. Heute versucht der SAS seinen Mitgliedern nicht nur ein, was das Gebotene angeht, attraktives Programm anzubieten, sondern auch sonst zu unterstützen. So ermöglichen wir unseren Mitgliedern die Teilnahme an unseren Events zu sehr, sehr attraktiven Konditionen. Ein wichtiges Ziel ist zudem die Förderung der sogenannten Dual Career, das heißt die Vereinigung von Spitzensport und Studium.
Auch dazu würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen. Sie haben auch bereits während Ihres eigenen Studiums den Skirennsport auf Spitzensportniveau betrieben und damit auch gewissermaßen eine Dual Career angestrebt. Wie konnten Sie Studium und Sport miteinander verbinden?
Ja, meines Erachtens geht es schlicht nicht ohne ein sehr gutes Zeitmanagement und eine doch sehr effiziente Arbeitsweise. Diese dürfte auch heute noch der Schlüssel zum Erfolg sein. Vereinfacht hat es aber sicher, dass es die Digitalisierung deutlich einfacher macht, den verpassten Vorlesungsstoff vor- bzw. nachzubereiten. Auch wenn ich noch nicht allzu lange her meinen Masterabschluss gemacht habe. Ich habe mich gerade zu Beginn stundenlang mit den Ziffern von handschriftlichen Vorlesungsnotizen meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen abgemüht. Es war aber auch ansonsten natürlich eine Herausforderung. Oftmals hatte ich gerade bei An- und Abreisen zu Trainings und Wettkämpfen oder auch zwischen den Trainings genug Zeit, mich dem Studium zu widmen. Missen würde ich diese Erfahrung daher auf keinen Fall. Sport ist und bleibt aus meiner Sicht eine tolle Lebensschule, auch in diesen Belangen.
Beeinflusst damit der Skirennsport oder der Sport allgemein auch die Art, wie Sie Wissenschaft betreiben?
Ich denke, der Spitzensport hat mich doch, wie erwähnt, sehr viel gelehrt. Und das Learning, das ich am meisten davon profitiere, ist heute wirklich der Fleiß. Also sich in die Literatur hineinzuknien und dort wirklich Bücher wälzen zu können, wo andere sagen würden, ja, es reicht mir jetzt. Jetzt ziehe ich hier wirklich die Grenze. Und ich denke, das ist wirklich etwas, ich bin immer noch sehr akribisch und trotzdem versuche ich einen gewissen Spagat zu schaffen zwischen Akribie und einem guten Zeitmanagement. Und dieser Spagat ist dann manchmal nicht so ganz einfach. Ich denke, es hilft doch, wenn man diese Lebensschule hinter sich hat. Und bereits das Gymnasium habe ich neben dem Sport absolviert. Ich bin mir eigentlich in diesem Sinne gar nichts anderes gewohnt, als immer zu achten, ja, Zeitmanagement, Akribie, auch ein bisschen Fristen einzuhalten, das ist ja meistens als Anwalt auch nicht ganz irrelevant.
Gut, sehr interessant. Wir haben jetzt also in dem Fall eigentlich fast alle drei Gebiete, die Sie anfangs erwähnt haben, haben wir jetzt auch mit dem Sport noch ein bisschen angeschnitten. Ich fand es sehr interessant, ich habe sehr viel gelernt. Es stellen sich für mich wie oftmals nach einem solchen Gespräch umso mehr Fragen. Ja, ich bin sehr gespannt auf Ihre weitere wissenschaftliche Tätigkeit und bedanke mich sehr herzlich für das sehr interessante Gespräch, Herr Toniati.
Ja, vielen Dank, haben Sie sich unseren zahlreichen Fragen gestellt.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.